Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute gibt es mal wieder eine kleine Solo-Folge. Ihr wisst, die sind dann auch nicht so lang wie die mit Gästen, auch irgendwie klar. Ich könnte zwar jetzt eine Stunde Monolog halten, aber will ich nicht. mir ist heute ein Thema am Herzen gelegen oder liegt mir am Herzen, einfach weil es bei uns gerade so aktuell ist, nämlich wie gehen wir damit um, wenn unsere Kinder ärztliche Behandlungen brauchen, vor denen die Angst haben, wie können wir auch medizinischem Fachpersonal entgegentreten, wenn das da irgendwie ungut läuft, weil jetzt in meiner Erfahrung als Mama, die jetzt ja doch schon irgendwie fast 20 Jahre andauert, ich da viele Dinge schon erlebt habe und viele Kinder haben Angst vor Arztbesuchen, gerade vor Nadeln oder wie es bei uns jetzt diese Woche war, kleine ambulante OP, natürlich etwas echt Gruseliges für uns, also für uns Erwachsene auch, muss ich sagen. Also ich hatte letztes Jahr eine OP und 2 Jahre davor auch. Das war meine erste so richtige. Und das fand ich auch massiv gruselig, muss ich sagen. Und jetzt bin ich aber erwachsen und habe da eine ganz andere Lebenserfahrung und kann es ganz anders einordnen. Für Kinder natürlich nochmal wesentlich bedrohlicher irgendwie. Insofern wollte ich mit euch da heute ein paar Dinge besprechen. Was mir nämlich aufgefallen ist, gerade zu Anfang meiner Mama-Zeit, wo ich auch noch nicht so erfahren war, nicht so mutig war, noch nicht so gelernt hatte, so als Anwältin des Kindes zu fungieren, muss ich sagen. Zum Beispiel in der Situation bei einem unserer ersten Kinderärzte, wo ich das Kind quasi zum Impfen, also auf dem Arm haben durfte. Das fand ich total super. Wir waren dann aber irgendwann später nicht mehr bei dem Arzt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir gewechselt sind. Das hatte irgendwelche Gründe. Wir waren auf jeden Fall bei einer anderen Ärztin und da sollte das Kind dann quasi festgehalten werden auf der Liege zum Impfen. Und ich habe dann gesagt, nee, aber auf dem Arm geht's doch viel besser. Das hatten wir früher schon mal. Das hat total gut funktioniert. Ja, nee, das wäre gefährlich, sonst wenn die zappeln würden. Und dann mit der Nadel im Bein. Und also die haben mir richtig Angst gemacht. So dass ich dann im Endeffekt dazu gestimmt habe, beziehungsweise wurde ich gar nicht gefragt. Aber ich habe halt auch nichts dagegen gemacht. War für mein Kind ganz, ganz schlimm. Und sitzt mir heute noch in den Beinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war natürlich ein ganz kurzer Moment. Nichtsdestotrotz ist das eine Übermächtigungserfahrung. Gerade sowas kennen vielleicht viele von euch. Oder auch beim Blutabnehmen oder ähnliches. Dass wenig Zeit da ist. Ich kenne die Hintergründe, das kleine Budget, die Unterbesetzung etc. pp. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir halt hier von kleinen Menschen und nicht von irgendwelchen Reissäcken. Oder, keine Ahnung, Plastikpüppchen, die wir da bearbeiten. Deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen, also heute würde ich es anders machen. Heute würde ich es auf gar keinen Fall mehr zulassen. Habe ich jetzt auch, also je älter die Kinder wurden, umso weniger Scheiß haben wir damit uns machen lassen. Mittlerweile traue ich mich da sehr gut, was dagegen zu sagen. Oder auch einfach zu sagen, nee, dann machen wir das nicht. Genau, aber wenn ihr sowas erlebt habt und das Kind ja hinterher zu Recht verstört ist oder ihr das Gefühl habt, das sitzt noch in den Knochen, je nach Alter natürlich, besprecht es bitte auch mit dem Kind, besprecht auch, warum ihr sowas nächstes Mal nicht macht oder besprecht auch solche Dinge vorher. Ist gerade ganz, ganz wichtig, also gerade auch so mit größeren Krippenkindern kann ich das schon besser besprechen, mit Kindergartenkindern sowieso, natürlich in kindgerechter Sprache, kein Fachjargon, gerne vielleicht auch anhand eines passenden Bilderbuches etc. pp. Ganz genau besprechen, was passiert da. Fragt auch vorher in der Arztpraxis nach, wenn ihr es nicht genau wisst. fragt genau nach, wie das abläuft. Und wenn dann irgendwas anders ist, wenn ihr da seid, dann sprecht es auch an und sagt, uns wurde aber gesagt, das, wir haben uns drauf verlassen, das. Und Moment, das müssen wir erst noch kurz klären. Lasst euch nicht so überrumpeln, weil das ist mir in den letzten Jahren echt aufgefallen, wie doll man da überrumpelt wird. Man kriegt irgendwas hingeschmissen, ist dann völlig perplex und kann dann in dem Moment gar nicht angemessen reagieren. Ihr dürft da sagen, Moment kurz, da muss ich jetzt erst nochmal drüber nachdenken, sonst nehmen sie halt gern den nächsten Patienten zuerst dran oder so. Also nehmt euch raus zu sagen, stopp, das war anders abgesprochen, ich muss das jetzt mit meinem Kind erst noch besprechen, weil ich habe dem was ganz anderes erzählt und das verlässt sich auf mich. Und hier geht's halt einfach um eine Vertrauensbasis. Wir reden von Urvertrauen, wir reden von der Beziehung zum Kind. Das darf sich hinterher nicht fühlen, als hätte man ihm einfach Mist erzählt und es kann sich nicht auf das, was wir sagen, verlassen. Deswegen stärkt euch da selber in eurer Kompetenz als Eltern gerne. Ich weiß, wir haben gerade hierzulande, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich in den meisten Ländern so ein Ärztinnenkult quasi. Die werden über alles gestellt. Und ganz ehrlich, natürlich sind die auf ihrem Fachgebiet bestimmt tippitoppi, also hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, sie haben aufgepasst im Studio und danach sich auch fleißig fortgebildet. Das heißt aber nicht, dass sie in jedem Bereich was wissen und gerade Kinderärzte lernen halt einfach über kranke Kinder im Normalfall in ihrer Ausbildung. Die haben keine Ahnung von Pädagogik, also lasst euch da bitte auch keine Ratschläge geben in Richtung Pädagogik. Zu den Themen Schlafen und Ernährung sind die nicht explizit ausgebildet, geben also da nicht Wissen, sondern Meinung weiter. Also macht euch das bewusst, bevor ihr da blind allen Ratschlägen folgt, obwohl ihr ganz klar sagt, puh, also eigentlich ist es für mein Kind offensichtlich nicht praktikabel. Ist ganz schlimm für mein Kind, aber der Doc hat's gesagt oder die Ärztin hat's gesagt, dann mache ich das doch mal. Obwohl es für mich nicht in Ordnung ist. Also ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte in einer Babygruppe, die ich vor 3 Jahren geleitet habe, eine Mama, die mir völlig entsetzt erzählt hat, was ihr Kinderarzt ihr vorgeschlagen hat, nämlich, dass sie ihr 3 Monate altes Baby nachts, wenn es weint, nicht sofort an die Brust anlegt zum Stillen, sondern es, müsst ihr euch vorstellen, erstmal den Maxi-Cosi schnallt und es im Maxi-Cosi schaukelt, also im Autositz schaukelt, und guckt, ob es sich da beruhigt und nur wenn sie es nicht beruhigen lässt, dann stillt, damit das Kind nicht lernt, jedes Mal, wenn es muckst, kriegt es Milch. Also solche Ratschläge, da müsst ihr keine Stillberaterin sein, um zu wissen, dass das totaler Humbug ist und echt schädlich ist, geben halt manche Ärzte an Eltern weiter, an frisch gebackene Eltern, die Hilfe suchen. Und die hat das dann zum Glück nicht gemacht. Sie hat auch von sich aus gesagt, nee, also ich habe das einmal 5 Minuten versucht, dann hat das Kind gebrüllt wie am Spieß, danach war es ewig nicht zu beruhigen. Wir waren dann beide total lang wach. Ich sehe den Sinn dahinter nicht und mir tut das leid und ich möchte nach Bedarf stillen und ich sag jetzt einfach nichts mehr zu ihm deswegen. Also das nur als kleine Anekdote und als Beispiel dafür, was man zum Teil oder was wir zum Teil für Ratschläge bekommen, die einfach nicht den Fakten entsprechen, die also auch nicht belegt mit irgendwelchen belegbaren Daten unterfüttert sind. Das ist persönliche Meinung von jemand, der seine Kinder halt 30 Jahre zuvor erzogen hat. Deswegen guckt da genau drauf und traut euch entweder für euch zu sagen, nur ich befolge den Ratschlag nicht, ihr müsst ja auch nicht in die Diskussion gehen, oder auch dem Arzt zu sagen, nee, also sorry, aber das widerspricht allem, was ich dazu gelesen habe, was neueren Studien irgendwie entspringt und deswegen werden wir den Ratschlag nicht befolgen. Und geht's weiter in der U. Bei uns war es die Woche so, dass eben mein jüngstes Kind eine kleine OP hatte. Und ich werde da jetzt nicht so viel drüber erzählen, weil ich finde, das wird sonst zu privat. Aber es war grundsätzlich nichts Schlimmes. Wir sollten auch am selben Tag wieder nach Hause gehen. Also es war eine ambulante OP. Nichtsdestotrotz bedeutet es einfach, einen Zugang gelegt bekommen. Und das tut weh. Ich hatte schon mehrere Zugänge. Das tut weh. Wenn man Angst vor Nadeln hat, richtig doof. Wenn man Angst vor Schmerzen hat, richtig doof. Wenn man noch nie irgendwas Ähnliches erlebt hat und das erste Erlebnis damit ist, wirklich erschreckend. Und Krankenhaus, fremde Menschen, komischer Geruch, kahle Zimmer. Es war auch keine Kinderklinik, sondern das Krankenhaus hier in der Nähe, weil unser Hals-Nasen-Ohrenarzt, der super nett ist und total gut mit Kindern kann, eben nur mal dort operiert. Das heißt, für uns war klar, wir möchten nicht zu irgendeinem fremden Arzt, sondern dieser Mensch soll das machen, den mein Kind halt auch schon kannte von den Voruntersuchungen. Und Ja, jetzt ist es aber leider so, dass in eben diesem Krankenhaus hier ums Eck, das, und das wussten wir leider vorher nicht, es so ist, dass die Eltern nicht dabei sein dürfen, bis die Narkose wirkt, also bis die Narkose überhaupt verabreicht ist. Sondern dort wird es so gehandhabt, dass die Eltern dabei sein dürfen, bis in den OP-Vorraum. Vor auf dem Zimmer, wo man wartet, kriegen die Kinder schon einen Saft verabreicht, ein Beruhigungsmittel. Eine meiner liebsten Freundinnen ist ursprünglich Krankenschwester, hallo Mildi, die mir dann auch gesagt hat, ah ja, das ist Domikum, kenne ich, bla, mach das und das. Also ich frage auch immer bei ihr nach, weil man auch ganz ehrlich sagen muss, man kriegt relativ wenig erklärt in Sachen, was für Medikament ist das oder ähnliches. Dann kriegen die Kinder diesen Saft verabreicht. Der wirkt dann ungefähr, ja, ich glaube, das waren 20 Minuten, 30 Minuten, bis das richtig gewirkt hat. Vorher haben wir Emla-Pflaster draufgeklebt. Nein, das wird nicht gesponsert hier von Emla. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder habt, die betäuben die Hautschicht oben, so dass das Einstechen ein bisschen weniger wehtut, wobei der Stich, der noch drunter weitergeht, also unter der und in die Tiefe geht, da betäuben die nicht so dolle. Beziehungsweise gar nicht, also die machen die oberste Hautschicht, aber nichtsdestotrotz nimmt es auch die Angst, wenn man dem Kind auch sagen kann, das macht, dass es nicht so weh tut. Das macht, dass du den Pieks weniger spürst. Die haben wir auf beide Arme geklebt oder auf beide Handrücken geklebt, denn dort kommt ja der Zugang hin, idealerweise. Und das war alles sehr, sehr aufregend für mein Kind. Mal abgesehen davon, dass die OP oder unser Termin, wann wir drin sein sollten, auf 9:30 Uhr angesetzt war, hieß einfach auch, hatte am Abend zuvor das letzte Mal gegessen, durfte vormittags noch Wasser trinken oder Tee und ansonsten halt komplett nüchtern sein. Ist echt schwierig, wenn dein Kind um 5:30 Uhr morgens aufsteht und einen Bärenhunger hat und dann musst du dem die ganze Zeit erklären, sorry, aber um 9:30 ist die Operation und bis dahin auf gar keinen Fall, weil es gefährlich könnte sein, dass du dich übergeben musst während der Operation. Also wir haben auch gemeinsam den Narkosefilm geschaut, sie wollte den unbedingt mitgucken und sie ist 9 Jahre alt, also das war für mich auch in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich auch was ich mit ihr nachbearbeiten musste, weil da die Risiken erklärt wurden, in denen auch gesagt wird, dass man eben aspirieren kann, daran sterben kann. Das musste ich hinterher meinem Kind natürlich helfen einzuordnen. Das hat aber ganz gut geklappt und deswegen muss ich sagen, obwohl so eine große Angst vor Nadel bei uns da ist, eigentlich bei allen in der Familie so ungefähr, hat das ganz gut geklappt und die Angst war nicht so groß. Es war eine Aufregung da. Ja, aber das Kuscheltier durfte auch mit den OP, mit OP-Kappe zum Glück. Und ich war eben bis zum OP-Raum da, aber ich habe den schon hinterher auch zurück, weil er gesagt, ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Es gibt Kinder, da wird euch das auf die Füße fallen. Gibt vielleicht Kinder, da läuft es besser, weil das wurde mir gesagt, ah, sie werden sehen. Und also bei uns hat es gut funktioniert, weil der Saft gut gewirkt hat und sie dann gesagt hat, die haben sie abgelenkt und es hat dann gar nicht wehgetan mit dem Pieken und dann war sie ganz schnell eingeschlafen. Also das war in unserem Fall okay. Wir hatten aber noch ein Mädchen, was nach uns dran war, die mit uns im Zimmer gewartet hat und die hat die ganze Zeit geweint. Und als die Mama kurz draußen war, hat sie ihre große Schwester, die auch dabei war, gefragt. Oder die hat dann gesagt, Mensch, wieso weinst du denn so dolle? Und die denkt, ich habe so Angst, dass ich sterbe. Also das ist halt wirklich, die Kinder haben da richtig, richtig krasse Existenzängste. Die haben Angst, dass sie sterben. Also da geht's ans Eingemachte, nicht nur um den Peak, sondern dieses, vielleicht hat sie auch den OP-Film gesehen, vielleicht haben sie nicht eingeordnet, vielleicht, wie auch immer, hat sie es irgendwo gehört oder einfach dieses Einschlafen, nicht wissen, was passiert und wer weiß, ob ich noch aufwache. Also das bitte nicht runterspielen, diese Ängste, nicht sagen, du brauchst keine Angst haben, sondern versuch den Kindern lieber genau zu erklären, was passiert und zu sagen, der Arzt, die Ärztin hat das schon hunderte Male, schon tausende Male gemacht. Da, das ist, es kann in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen was passieren bei Narkosen. Das sind dann aber meistens Leute, die schon irgendeine Vorerkrankung haben oder die schon älter sind. Wir haben vorher geguckt, dass du gesund bist. Kinder haben normalerweise einfach da, die sind sehr, sie erholen sich sehr schnell und die überstehen sowas gut. Also nicht leugnen und nicht runterspielen, aber auch gleichzeitig um Gottes Willen keine Ängste schüren, sondern ehrlich bleiben. Und aber auch erklären, wie gering dieses Risiko ist. Also das ist unsere Methode, mit der sind wir gut gefahren. Und ganz ehrlich, kümmert euch auch gut um euch selber in der Zeit. Ich sag euch, also das war, ich hatte eine Stunde oder so dann, als meine Tochter im OP war. Es hat gut geklappt. Es war, lief alles super, wurde mir gesagt. Das ist auch schön. Nichtsdestotrotz kam ich dann danach in den Aufwachraum und hatte ein heulendes Elend mit dollen Schmerzen, dass das Gefühl hatte, nicht richtig atmen zu können, weil Schwellung etc. Und das war also A, total schwierig für mich, weil ich wenig nur tun konnte, außer beruhigend da zu sein. Wäre ich da auch noch völlig gestresst reingerauscht, wäre das völlig eskaliert, die Lage, glaube ich. Also ich habe echt geguckt, dass ich in der Zeit, wo die Operation war, mich bewegt habe draußen, obwohl es furchtbar heiß war, aber halt ein bisschen mir was zu trinken geholt habe, mich hingesetzt habe, ein bisschen gelesen habe und gewartet habe und vor allem geatmet habe. Geatmet und mir eine Thymusdrüse abgeklopft wie eine Irre, weil ich wirklich auch aufgeregt war. Und es ging dann gut. Kurz nach der OP war noch mal so ein kurzer Schreckmoment, als die Sauerstoffsättigung mal phasenweise nicht so gut war. Vielleicht ein Schmerzmittel, wie auch immer. Genau, aber das ging dann auch alles. Wir haben unheimlich lange Zeit im Krankenhaus verbracht, insgesamt gute 7 Stunden oder mehr, und waren einfach nur fix und alle und erschöpft. Und das zeigt sich natürlich in der Laune. Das zeigt sich natürlich daran, dass die Kinder entweder weinen oder schimpfen oder gemein zu uns sind, weil sie ihren Druck irgendwie abbauen müssen. Auf Narkose reagiert auch jeder unterschiedlich. Also auch da kann das sehr erschreckend sein nach dem Aufwachen. Also informiert euch davor und lasst euch gut informieren, damit ihr Sicherheit geben könnt. Und allgemein, also wenn es um Arztbesuche geht, wirklich sprecht mit den Kindern vorher gut ab. Und wenn es Dinge gibt, wo ihr sagt, nö, die gehen für mich gar nicht, dann bitte, bitte sagt das auch. Es tut euch hinterher sonst einfach leid. Es ist nichts, wo ihr hinterher sagt, ah, gut, dass ich nichts gesagt habe, sondern ihr könntet euch selber in den Allerwertesten treten und denkt, wieso habe ich nicht gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Wenn ihr ganz stark das Gefühl habt, das ist für euer Kind irgendwie schädlich, das ist für euer Kind zu viel, ihr müsst das erst noch in Ruhe klären oder ihr müsst eine andere Möglichkeit finden, wie Impfen oder ähnliches, Medikamentengabe oder so gemacht werden kann, dann nehmt euch die Zeit, das dürft ihr. Es gibt kein Gesetz dagegen. Und Ärzte und Ärztinnen, das sind keine Halbgötter in Weiß, auch wenn wir das denken. Es sind auch Menschen, die haben auch mal einen schlechten Tag, die sind vielleicht mal nicht gut drauf. Es gibt welche, die sich nicht fortgebildet haben seit dem Studium. Es gibt welche, die von Kindern keine Ahnung haben. Also ihr müsst nicht alles für bare Münze nehmen. Deswegen, wie gesagt, versucht da so ein bisschen in die Selbstwirksamkeit zu kommen und auch, wo das Kind Sachen entscheiden kann, es selber entscheiden lassen, um es auch selbstwirksam sein zu lassen. Und wenn solche Momente passieren, wie der, den ich vorher beschrieben habe, mit dem Festhalten beim Impfen oder so, arbeitet das hinterher auf mit dem Kind. Also sprecht darüber so lange, bis das Kind es auch wirklich durch hat und in Ruhe erzählen kann, ohne das zu vermeiden, weil manche haben da wirklich ein richtiges Trauma von. Ich muss keinen schweren Unfall haben oder einen Menschen verlieren, um ein Trauma zu haben. Also das kann auch so eine Situation reichen. Das ist ganz unterschiedlich. Macht da hinterher gerne, es gibt dieses tolle Buch von der Aleta Solter oder Lisa Solter, ich glaube, es ist eine Amerikanerin. Ich muss gerade überlegen, jetzt habe ich einen Aussetzer. Es geht um Beziehungsspiele, um Konfliktlösungsspiele. Spielen schafft Nähe und Nähe schafft Verbindung oder ähnliches heißt es. Nähe löst Konflikte, keine Ahnung. Ich kann es nochmal nachgucken und verlinke es euch in den Shownotes. Ist ein ganz tolles Buch. Da wird sowas ganz gut beschrieben. Wenn Kinder so Übermächtigungserfahrungen hatten, wie eben festgehalten zu werden für irgendeine Prozedur, was super gut klappt, ist hinterher, also nicht direkt, sondern halt in den Tagen, in den Wochen hinterher, vielleicht öfters mal mit denen zum Beispiel eine Kissenschlacht zu machen. Und ihr geht dann heillos unter und die verkloppen euch und dann sind die Starken und ihr seid die verlieren und die Schwachen. Und natürlich wissen die Kinder, dass das nicht wirklich so ist. Aber trotzdem dieses Erlebnis, ich habe jetzt die Macht. Ich bin jetzt die ansagt oder der ansagt. Und ich gewinne jetzt. Ich mach mit dir, was ich will. Das führt einfach dazu, solche Erlebnisse zu verarbeiten und wieder so bei sich selbst anzukommen und sich selbst zu stärken. Und das kann wirklich helfen, wenn ihr Kinder habt, die da noch lange dran knabbern. Und das gibt's tatsächlich. Manche stecken das weg wie nix und andere knabbern da einfach noch dran. Und Eltern übrigens auch. Ich weiß nicht, ob es dann hilft, wenn wir Kissenschlacht machen mit Partner, Partnerin. Keine Ahnung. Das könnt ihr ausprobieren. Ansonsten einfach auch viel drüber sprechen. Und auch gerne bei der Medizinerin, dem Mediziner eures Vertrauens oder nicht mehr Vertrauens dann ansprechen, was das mit euch gemacht hat, ein Feedback geben. Weil wie gesagt, viele, das ist, denke ich mal, niemals böse gemeint. Da geht es um schnelle Abläufe, da geht es um Bequemlichkeit auch oft, um keine Lust umzudenken. Und wenn wir nichts sagen, ändert sich dann nichts. Also gib gerne ein Feedback, ein sachliches, wenn möglich. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr ähnliche Erlebnisse habt, schreibt mir gerne. Das fände ich ganz, ganz toll. Meistens kriege ich auf solche Folgen oft Feedback mit, ja, das geht uns auch so oder ging uns auch schon mal so, fanden wir ganz schlimm oder fanden wir ganz toll, wir haben die und die Lösung für uns gefunden. Also schreibt mir da gerne, da freue ich mich und wir sehen uns dann ganz bald. Tschüss!
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.